Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, und alle zwei Wochen auch mit der Fotografin Nina Gebke. Aber jede zweite Woche habe ich hier einen wechselnden, eine andere Interviewpartnerin oder Interviewpartner. Und heute freue ich mich, hier Agnes Habsari begrüßen zu können, die mal wieder einen ganz neuen Aspekt zu diesem großen Themenkomplex bringt, zum großen Themenkomplex Kunst und Kreativität, denn Agnes ist Musikerin. Hallo, guten Morgen, Agnes.
Hallo, liebe Steffi, guten Morgen.
Ja, ich freue mich sehr. Wir haben überhaupt noch niemanden aus dem Musikbereich hier gehabt, liebe Agnes. Das ist ganz, ganz was Neues. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, denn ihr habt ja doch ein bisschen eine andere Welt. Ihr habt andere Worte, ihr habt andere, ja, verschiedene Sachen beschäftigen euch. Ich glaube, oder Nina und ich, wir haben diesen Podcast ins Leben gerufen, weil wir überzeugt sind, dass alle Menschen, die kreativ sind und Kunst machen, sei es nun Kochen oder Musik oder Tanz oder Malen oder Fotografie, dass die alle etwas verbindet. Aber trotzdem, ich bin sicher, dass ich hier manches Mal heute beweisen werde, dass ich eine totale Laien auf dem Gebiet bin, der Musik. Aber du nimmst uns bestimmt an die Hand. Bevor wir anfangen, möchte ich ganz gerne noch ankündigen, dass wir, Nina und ich, eine Sommersendung vorbereiten. Und da werde ich am Ende des Podcasts ein bisschen was drüber noch erzählen und einen kleinen Aufruf starten. Also bitte dranbleiben. Am Ende geht es um unsere Sommersendung. Aber jetzt geht es erstmal um dich, liebe Agnes. Ich bin ja ganz froh, dass du überhaupt Zeit hast für mich, für uns. Denn ich habe natürlich auf deiner Webseite gestöbert und ich habe gesehen, dass du nicht einfach so Musikerin bist, sondern bei dir steht, du bist Pianistin, Sängerin, du bist Chorleiterin, Komponistin, du bist Arrangeurin, du gibst Workshops, du leitest Chöre, gut, das habe ich schon gesagt. Zu den Chören, nee, kommen wir gleich. Ich möchte aber ganz gerne, also du klingst sehr, sehr beschäftigt, du klingst so, als hättest du sehr viel um die Ohren. Ich möchte aber ganz gerne, bevor wir in das Jetzt eintauchen, ein bisschen dich kennenlernen, ein bisschen mehr wissen über dich. Kannst du bitte ein bisschen darüber erzählen, wo du herkommst und vor allem, seit wann ist die Kunst, die Musik in deinem Leben?
Ja, ich komme aus Indonesien. Ich bin da geboren und aufgewachsen. Und als Kleinkind habe ich schon immer Musik gemacht. Meine Eltern haben mich zum Musikunterricht gebracht und mein Vater selber hat sich auch mit Musik sehr viel beschäftigt. Er kam auch aus einer musikalischen Familie. Das hat er zwar nicht beruflich gemacht, aber das war immer seine Leidenschaft und er hat in der Kirche auch Chöre geleitet und ja, so kam das und meine Familie, also die hat auch immer wieder sehr gerne gesungen bei Familienfeiern und ja, also dann habe ich den Klavierunterricht besucht und
wie alt warst du da beim ersten Klavierunterricht?
Ich war 7 Jahre alt, genau. Als ich 4 war, war ich zwar schon bei so einer Art musikalischen Früherziehung, aber ich denke, also was dann richtig zählt, also war halt also der Klavierunterricht ab dem 7. Lebensalter. Und genau, und wie so oft, also bei den Anfängern habe ich erstmal klassische Musik gelernt. Und also ich hatte auch total Spaß daran. Und als ich in der vierten Klasse war in der Schule, da habe ich auch angefangen, den Schulchor zu begleiten. Und dann kam das auch nach und nach, also dass ich auch mehr Chöre begleitet habe, auch den Chor, den mein Vater geleitet hat. Also er war quasi der Dirigent und ich habe an der Orgel gesessen. Und ja, das war ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für meine musikalische Entwicklung. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auch von vornherein sehr viel mit anderen Menschen zusammenarbeite oder andere Menschen auch begleite. Und nicht nur für mich so spielen, so konzertant, meine ich.
Ich kann mir vorstellen, wenn man so früh anfängt, ich meine, einen Chor zu begleiten, bedeutet ja, da sind so und so viele Menschen, die einen hören, vor denen man dann ständig spielt. Das bedeutet doch bestimmt auch eine ständige Bestätigung und Feedback und Verbesserung und so, dass man damit aufwächst, ne? Immer wieder vor Menschen dann Musik zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Und da habe ich auch schon sehr früh gelernt, dass ich nicht nur für mich eben spiele, sondern dass ich auch, wie soll ich es sagen, einen Raum erschaffe, wo sich die Leute auch wohlfühlen müssen. Also in diesem Fall die Chorsänger. Also ich kann nicht einfach, ich sag mal so ganz banal, also sehr virtuos, sehr perfekt spielen, aber wenn sich die Sänger damit nicht wohlfühlen, dann ist für mich auch keine Musik.
Ah, das ist interessant.
Genau. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Oh, Entschuldigung, ja.
Nee, alles gut. Ich wollte auch was sagen, aber ich habe es auch vergessen. Egal, vielleicht komme ich halt später auch noch dazu.
Ich hoffe. Genau, du hast dann also in der 4. Klasse angefangen, die Chöre zu begleiten. Mhm. Und ja, wie ging das weiter für dich dann?
Jetzt weiß ich auch wieder. Genau. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, mit der klassischen Musik, das hat alles Spaß gemacht, aber ich war schon immer nicht derjenige, der alles perfekt spielen und üben kann. Und das fiel mir sehr, sehr, sehr schwer. Und ich mache hier und da immer wieder Fehler. Und wenn ich aufgeregt bin, dann war das für mich auch äußerst schwierig, das alles richtig fehlerfrei zu spielen. Und bei den Chorgeschichten war das auch so, dass ich dass ich gemerkt habe, ach Mensch, also wenn ich aufgeregt bin, dann funktioniert das alles irgendwie nicht so richtig. Aber dann hatte mein Vater irgendwann mal gesagt, das war nach einem Gottesdienst, wo ich auch so viel weinen musste, weil ich so viel Fehler gemacht habe. Da hatte er aber zu mir gesagt, du kannst aber sehr gut faken. Und das war für mich das Entscheidende.
Improvisation heißt das heutzutage.
Genau.
Ne?
Ja, zu wissen, also anscheinend kann ich doch gut improvisieren. Und das hat mich dann dazu gebracht, ein paar Jahre später auch Jazz zu lernen, also Pop und Jazz, wo ich dann halt eher nach Akkorden spiele oder nach Skizzen oder Leadsheets, sagt man ja in der Musik, wo ich mich aber ein bisschen freier bewegen kann. Aber das hat sich auch noch dazu ergeben, dass mein Klassiklehrer irgendwann krank war und ich hatte einen Ersatzlehrer, der mir aber gesagt hat, der war noch ganz jung. Ich war 13 in dem Zeitpunkt und er war 19. Er hatte aber schon in den Musikschulen unterrichtet und er hat gesagt, ja, mit Klassik kenne ich mich nicht so gut aus, aber wenn du willst, kann ich dir ein bisschen Jazz beibringen. Und dann hat er mir was vorgespielt und ich war total hin und weg. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte das sehr, sehr gerne lernen. Und mich hat das total fasziniert, dass im Jazz man nicht die ausnotierten Noten vor den Augen haben, sondern, wie ich gesagt habe, vorhin so eine Art Leadsheet oder Skizze. Also da hat man halt nur die Melodie und die Akkorde. Und dann ist man halt frei, also wie man diese Akkorde spielt und ob man halt die Melodie rhythmisch sehr genau spielen muss. Das ist halt auf einmal kein Thema mehr bei Jazz. Und das, ja, das hat mich sehr beeindruckt. Mhm. Und so habe ich dann mit Jazz angefangen. Und ja.
Auf deiner Webseite steht, dass du mit 13 genau diesen mit dem Jazz konfrontiert wurdest und dass dich das tief beeindruckt hat. Ist das was, was bis heute hängen geblieben ist? Kannst du dich an diesen Moment erinnern, dass diese ganz andere Musik dich eingenommen hat? Oder ist dieser Moment nicht mehr da in der Erinnerung?
Doch, dieser Moment ist immer noch da.
Also kannst du das beschreiben, was dann von dieser klassischen und kirchlichen Musik plötzlich dann beim diesen Jazz zu hören, da reagiert ja nicht jeder drauf mit Freude. Viele sind ja dann erstmal, wenn sie so einen Umschwung haben, ganz was Neues, ganz anders. Genauso, wenn man plötzlich mit abstrakter Kunst konfrontiert wird und vorher hat man nur Gegenständliches gesehen, dann geht ja nicht jeder Person das Herz auf. Kannst du das beschreiben, was bei dir abgegangen ist, was da innerlich passiert ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann das nicht mit genaueren Wörtern beschreiben. Aber ich glaube, das ist ein bisschen dieses Gefühl, wenn man reist und wenn man auf einmal in einem ganz anderen Land ist, was man vorher nicht kannte. Und alles ist neu und alles ist aufregend und alles ist schön. Ich glaube, so ein bisschen die Richtung.
Wow, das ist eine tolle Beschreibung. Die macht mir Gänsehaut. Das ist klasse, ja.
Ja. Ja, das war wirklich wie eine neue Welt für mich.
Und dann kamst du nach Hause und hast deinen Eltern davon erzählt und hast gesagt, ich möchte Jazz lernen.
Ja, ich habe sie gefragt. Also wie ist das denn, wenn ich jetzt meine Richtung wechsle? Und ich glaube, die waren ziemlich offen. Ja, also die haben mich einfach unterstützt. Und ich habe das auch weiter gelernt. Und ich habe auch irgendwann einen anderen Lehrer gefunden, der mir noch andere Sachen beigebracht hat, also viel mehr über Improvisation. Aber auch da habe ich tatsächlich wieder schnell gemerkt, also Jazz ist halt frei, das ist schön, aber es gibt auch immer wieder so typische Sachen, also die man halt machen muss. So zum Beispiel beim Improvisieren kann man nicht einfach so ganz frei wie kleine Kinder spielen, sondern da gibt es schon so eine Art Sprachen, die man auch als Jazzmusiker lernen muss. Also das ist frei, aber auch nicht so frei und das kann ich vielleicht nicht so gut beschreiben, aber auf jeden Fall hat es mich trotzdem noch sehr begeistert, so dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte doch Musik studieren. Und das war davor eigentlich noch nicht so das Thema. Mhm. Obwohl ich immer schon Musik gemacht habe, da war es eigentlich schon klar, dass ich was anderes studieren musste, wollte, weil ja, das ist dann halt, wie sagt man das so schön? Brotlos.
Ah, ja.
Ja. Also vor allem in Indonesien. In Indonesien, da war das für uns klar, ja, da kann man halt nicht nur von der Musik leben. Mhm. Und aber irgendwann kam halt diese Entscheidung und da hat ein Freund von mir auch sehr, sehr unterstützt und der hat sogar mit meinen Eltern gesprochen. Das geht nicht, wenn sie was anderes studiert. Das ist ihre Berufung und sie ist so gut darin. Und ja, also das hat meine Eltern dann irgendwann doch überzeugt.
Ja, das heißt, sie haben das am Anfang, hatten sie große Angst, ja, dass du da ja nichts zu beißen hast später mal.
Genau,
genau. Und dann hast du gleich den Schwerpunkt auf Jazz gesetzt beim akademischen Studium oder? Wo waren deine Schwerpunkte?
Auch nicht direkt. Ich hatte dir vorhin auch schon gesagt, also ich habe mich eigentlich nie sehr wohl gefühlt, so alleine auf der Bühne zu stehen und Konzertant zu spielen. Also ich habe lieber Chöre begleitet und ich arbeite halt lieber im Hintergrund und ich habe sowieso auch schon sehr gerne arrangiert, also Core Arrangements geschrieben zum Beispiel. Und da habe ich gedacht, also ich möchte erstmal Komposition studieren. Weil also als Komponistin, da arbeitest du ja halt also im Hintergrund. Und deswegen habe ich mich erstmal für Komposition beworben an mehreren Hochschulen. Und in Hannover wurde ich aufgenommen in Komposition, aber schon mit dem Schwerpunkt Jazz, Rock, Pop.
Hast du dich weltweit beworben? Oder?
Nein, tatsächlich nur in Deutschland.
Warum?
Als ich noch in der Schule war und mich dann halt an diesem Zeitpunkt entschieden habe, Musik zu studieren, da haben sich meine Eltern sehr viel informieren lassen, also von Freunden, auch von den Botschaften. Und bei Deutschland kam das raus, dass das Studium noch recht günstig ist im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern. Und ich wollte auch nach Europa, weil zum Beispiel in den USA zu studieren, also kam für uns nicht in Frage und das wäre uns zu teuer gewesen. Und Deutschland, Studiengebühren, also waren noch recht günstig. Naja, günstig kann man nicht sagen, aber ein bisschen weniger als in anderen Ländern. Und man könnte auch in Deutschland nebenbei arbeiten, also neben dem Studium. Und das ist halt hier ein bisschen leichter als zum Beispiel in Holland. Mhm. Das habe ich auch sehr wichtig gefunden, dass ich neben dem Studium auch noch andere Leute kennenlerne und noch anderen Job machen konnte, also für den Lebenslauf und einfach gut, um Erfahrungen zu sammeln.
Mhm.
Ja, und dann habe ich auch zufällig einen Deutschlehrer kennengelernt.
Dort, in Indonesien noch?
Genau. Genau, also das war ein reiner Zufall. Und der hat mir dann Deutsch beigebracht, also in der Anfangszeit, für 1,5 Jahre. Und der hatte mir auch viel erklärt, also was ich alles brauche, um in Deutschland zu studieren, um mich hier zu bewerben und das Visum zu bekommen.
Mhm.
Genau.
Und das war dann so um 17 Jahre alt rum, ja?
Genau, ja, richtig. Also 16, 17. Genau.
Jetzt verstehe ich oder frage ich mich eine Sache. Du bist in Indonesien aufgewachsen. Du hast aber klassische Musik. Da höre ich dann aber durch, du hast immer nur klassische Musik gesagt, ich höre aber daraus, dass es europäische klassische Musik war wahrscheinlich. Das war dann Mozart, ja. Beethoven, Haydn, weiß der Himmel. Und dann bist du in die Jazzmusik gegangen. Das ist ja nun auch westlich. Indonesien ist ja ein sehr reiches Land an Kultur, ja. An Farbe, an Mustern und an Musik. Warum ist deine Kindheit, warum hat die sich um diese anderen, um die eigentlich fremden Musikrichtungen viel mehr gedreht als um die indonesische? Oder vielleicht hat es ja gar nicht. Vielleicht bist du ja sehr stark auch mit indonesischer Musik aufgewachsen. Wie war das?
Nee, das hast du schon sehr richtig durchschaut. es ist so, dass meine Eltern aus der Provinz Mitte Java oder Zentral Java kommen. Und da ist es dort sehr reich an traditioneller Musik, also Gamelan-Musik. Und damit sind meine Eltern auch aufgewachsen. Also mein Vater hat zwar kein Gamelan gespielt, aber der hat also der ist mit dieser Musik sehr vertraut und der kennt sich mit der Musik auch aus. Und meine Mutter war traditionelle Tänzerin, zwar nicht jetzt hauptberuflich, aber sie hat sehr lange getanzt in ihrer Jugend. Und
traditionelle indonesische Tänze.
Genau, und javanische hauptsächlich. Mhm. Genau, und dann sind wir ja aber nach Jakarta gezogen, als ich 7 Monate alt war. Und in Jakarta ist es so, dass man mit dieser Gamelan-Musik nicht mehr so viel in Berührung kommt. Und so bin ich auch aufgewachsen. Also ich bin zwar mit Musik aufgewachsen und ich höre immer wieder diese Gamelan-Musik und ich habe auch als Kind getanzt. aber das, also aus irgendwelchen Gründen habe ich mich mit dieser Musik nicht so beschäftigt. Mhm. Also das war für mich immer schon sehr familiär und ich habe das auch sehr gerne gehört, also wenn meine Eltern das gehört haben, aber das war nicht so, dass ich unbedingt das lernen wollte als Kind. Und in der Schule, wo ich war, also wurde das auch nicht beigebracht. Also dadurch, dass wir halt schon ein bisschen weggezogen sind, also von diesem Herkunftsort, von dieser Musik.
Mhm. Genau. Aber es wird ja sicherlich auch in Jakarta traditionelle Musik gegeben haben. Also wahrscheinlich ist die zentral, was war das, Zentraljava? Zentraljavanesische Musik.
Genau.
In einem Bereich, eben klar, in Zentraljava und in der nächsten Gegend wird wahrscheinlich wieder die eigene traditionelle Musik sein und wahrscheinlich auch in Jakarta dann auch.
Ja, das stimmt. Also in Jakarta gab es auch so eine Art traditionelle Musik. Ja, aber das war für mich irgendwie nicht heimisch genug. Also das fühlte sich irgendwie nicht so, nicht so an. Also das hat mich irgendwie nicht sehr angesprochen. Und das wurde auch in den Schulen nicht beigebracht. Also das machen dann halt also nur bestimmte Leute. Aber nur sehr, sehr wenige.
Das ist interessant. Okay, also dann bist du in Indonesien aufgewachsen, hast aber schwerpunktmäßig westliche Musik, bist mit westlicher Musik groß geworden. Ja.
Ja, kann man so sagen.
Und dann bist du nach Hannover gekommen und hast dort studiert, auch die westliche Musik.
Genau, also ich habe mit Komposition Jazz Rock Pop angefangen. Und wenn man Komposition studiert, musste man ja trotzdem halt Instrumentenfächer haben. Und so habe ich natürlich auch Klavier als mein Hauptinstrument gewählt, weil ich ja schon immer Klavier gespielt habe. Und Gesang als mein Zweitinstrument. Und mit meinem Klavierlehrer habe ich mich sehr, sehr, sehr gut verstanden. Und bei ihm habe ich mich sehr zu Hause gefühlt, weil ich habe dir ja auch vorhin schon gesagt, auch im Jazz musste man auch bestimmte Sprachen, also bestimmte Jazz-Sprachen lernen. Und ich habe da auch wieder schnell gemerkt, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Also ich kann mich an ein Seminar erinnern, wo es wirklich um die Improvisation ging und jeder von uns sollte sich also mehrere Phrasen mit Improvisation ausdenken. Und als ich meine Phrasen vorgespielt habe, da hat mein Professor gesagt, das ist alles gut, was du spielst, aber das ist kein Jazz.
Ach,
ja, und deswegen habe ich gesagt, ich dachte, man ist freier im Jazz, aber anscheinend doch nicht so. Aber das war halt ein anderer Professor. Wie gesagt, also mit meinem Klavierlehrer, also da habe ich mich sehr gut verstanden. Und er hat mich von vornherein bekräftigt, meine eigene Sprache zu finden. Und das fand ich so faszinierend. Die Stunde bei ihm war immer schon mein Highlight, mein Highlight der Woche. Und weil ich gemerkt habe, also ich konnte mich bei ihm so frei fühlen und das ist egal, was ich spiele. Ich musste einfach aus dem Herzen spielen und dann war alles gut, so nach dem Motto. Natürlich habe ich bei ihm auch viele andere Sachen gelernt, aber das war halt von vornherein so, also es ging darum, wie ich dann spiele, so wie ich auch bin und so wie ich auch sein möchte.
Aber innerhalb dieser Regeln, die trotzdem existieren, von denen du beschrieben, die du vorhin beschrieben hast?
Ja, auch, aber er hatte mich auch motiviert, ein bisschen über die Grenze hinauszukommen auch. Also, dass ich zwar diese Regeln kenne, aber dass ich trotzdem da nicht so fixiert bin, und sondern auch, wie soll ich sagen? Also ja, in meiner Sprache spielen kann.
Ah, das, also hast du tatsächlich deinen eigenen Musikstil auch entwickelt? Guck, das wusste ich überhaupt nicht, dass es das gibt. Also ich weiß, dass ich kann Maler erkennen an ihrem Stil, auch wenn ich das Bild noch nicht kenne, dann auch bei abstrakten Malerinnen, dann weiß ich, aha, das könnte in die Richtung von sowieso gehen. Dass dasselbe auch bei Musik existiert, wusste ich tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt eben noch nicht.
Ja, also im Jazz ist es so, dass man halt diesen Oldschool-Jazz auch lernen kann, also was ich auch gesagt habe, dass man halt so bestimmte Läufe oder bestimmte Voicings, sagt man das, lernen muss. Aber es gibt ja in der Entwicklung des Jazz auch noch andere Stile, die halt auch sehr frei sind. Und ich glaube, das war auch wichtig im Studium, also dass jeder von uns auch unseren eigenen Stil finden.
Ist das immer noch dein Schwerpunkt heutzutage? Du bist ja in Deutschland geblieben, du bist nicht zurückgegangen nach Indonesien. Mhm. Du hast hier beruflich Fuß gefasst. Ist diese deine Agnes-Musiksprache, ist das dein Schwerpunkt, dein beruflicher, heute immer noch?
Ja und nein, also jein. das ist eine schwierige Frage, aber es gibt Musiker, die dann halt, wie soll ich sagen, nur ihre Musik machen, würde ich sagen. Und bei mir würde ich das nicht sagen, dass ich halt nur komponiere und nur in meinem, also mich nur mit meiner eigenen Musik beschäftige. Also ich spiele auch sehr gerne Cover-Sachen. Also ich habe auch verschiedene Musikprojekte, in denen ich nicht nur Jazz spiele, sondern auch Pop und Soul. Und das war mir auch schon immer wichtig, dass ich mich nicht nur mit einem Musikstil beschäftige, weil mich faszinieren so viele Stilrichtungen, auch was die Weltmusik angeht. Also ich habe mehrere Jahre in einer Tango-Band gespielt und das hat so viel Spaß gemacht. Also das hat mir so viel bedeutet, auch Musik aus anderen Ländern kennenzulernen. Und ja, weil für mich ist es so, also dass Musik oder das Musizieren ist wie verreisen. Und ich könnte halt in eine neue Welt eintauchen, indem ich neue Musik kennenlerne oder neue Sprache. Und das war mir schon immer wichtig. Und deswegen würde ich sagen, also ich versuche immer, egal welchen Stil ich gerade spiele oder welcher Musikstil mich angesprochen hat, dass ich es trotzdem so spiele. Also es ist wichtig, egal welchen Musikstil ich spiele, also ich spiele das halt in meiner Sprache, so wie ich es spielen würde, aber ohne die ganzen Regeln natürlich außer Acht zu lassen.
Du hast eben ein Wort gesagt, dass du verschiedene Projekte hast. Und das ist tatsächlich ein Wort, über das ich gestolpert bin, als ich mich vorbereitet habe für unser Gespräch. Auf deiner Webseite, da ist dann neben Vita und Terminen und Kontakt, sind auch die Menüpunkte Chorleitung und Projekte. Und das war tatsächlich das Erste, was ich angeklickt habe, weil ich mir unter Projekten gar nichts vorstellen konnte. Ich dachte, vielleicht sind Projekte irgendwelche Jugendprojekte, dass du mit Kindern und Jugendlichen irgendwelche Aktionen machst und planst. Und dann habe ich gesehen, Projekte ist das Wort, mit denen du und wahrscheinlich andere auch ihre, ich würde sagen, mit meinem Laienwortschatz, die Bands, in denen du spielst, die anderen Menschen, mit denen du dich musikalisch zusammengetan hast. Und dann hast du da 5 verschiedene und auch mit sehr wunderbaren Namen. Flutischen hast du? Nee, Fluischen. Fluischen, genau. Und den Puro Tango dazwischen. Und dann, wenn ich auf Chorleitung gehe, dann ist das Erste, was ich sehe, sind Workshops. Das hatte ich auch nicht erwartet. Bei Chorleitung habe ich gedacht, da steht jetzt dein Chor, den du leitest und den stellst du vor. Aber dann geht es los mit Workshops. Dann geht es weiter mit Komposition und Arrangements. Und dann ein Punkt, der mich total umgehauen hat, meine Chöre. Ich dachte, du stellst deinen Chor davor, aber nein, da steht dann meine Chöre. Und dann kann ich hier runterscrollen und habe hier eine ganze Handvoll verschiedener Chöre, die du auch noch leitest. Und nicht zuletzt hast du auch noch Hochzeiten, bei denen du auftrittst, bei denen du gebucht werden kannst. Und das hat mich sehr, sehr überrascht, diese Bandbreite, diese Professionalität in diesen verschiedenen Bereichen. Und ich höre daraus oder lese daraus, dass du von deiner Kunst inzwischen leben kannst. Ist das richtig? Ist es keine brotlose Kunst mehr?
Ja, also ich lebe schon von der Musik. Ich unterrichte aber auch viel.
Das zählt dazu. Das finde ich zählt
ja, genau.
dazu.
Ja, das zählt dazu. Aber ich kenne ja auch sehr viele Musiker, die halt nur von den Auftritten und von den Konzerten leben. Und ich bewundere sie auch total. Und für mich ist das Unterrichten aber ein wichtiges Standbein. Aber das macht mir auch total viel Spaß, weil ich eben nicht nur eine Klasse unterrichte, also so wie in der Schule, so von montags bis freitags, nur die eine Klasse zum Beispiel. Aber ich habe sehr, sehr unterschiedliche Gruppen und ich liebe es tatsächlich, also mit Gruppen zu arbeiten, so immer andere und neue Menschen kennenzulernen. Ich habe auch nicht nur Erwachsenengruppen, sondern auch Jugendlichen oder Kindergruppen. Also ich mache auch einmal die Woche eine Grundschul-AG und mich fasziniert das total, wie unterschiedlich diese Gruppen sind und dass man halt mit unterschiedlichen Herangehensweisen auch mit ihnen arbeitet. Ja.
Das, den Eindruck habe ich auch bekommen, dass es die Workshops nicht etwas sind, was oder anders, dass sie schon etwas sind, was du weitermachen würdest, kann ich mir gut vorstellen, weil du da auch selber eine Menge mitnimmst. Jetzt bist du Indonesierin in Deutschland. Inwiefern wirst du dann doch vielleicht auf deine ursprüngliche Kultur zurückgeworfen, die dich ja musikalisch gar nicht so doll berührt hat in Indonesien, aber jetzt hier bist du auf einmal Indonesierin? Und stehst für eine Kultur. Inwiefern wirft dich das dann doch wieder auf die traditionelle Musik zurück oder die traditionelle, ja, indonesische Kultur? Oder eben vielleicht auch nicht? Berührt es dich vielleicht gar nicht? Oder wie ergeht es dir damit?
Ich glaube, um darüber zu sprechen, musste ich auch erstmal ein bisschen zurückgehen. Und ich möchte gerne auch erstmal über meine Chorleitungstätigkeit sprechen. Es ist ja so, oder es war so, dass ich halt schon immer gerne Chöre begleitet habe. Und für mich kam die Chorleitung eigentlich erstmal gar nicht in Frage. Und irgendwann in Hannover, da habe ich bei der katholischen Hochschulgemeinde den Chor begleitet. Und dann hat der Leiter gesagt, ja, unser Chorleiter geht weg. Also der kam aus Brasilien und musste irgendwann auch zurück. Könntest du dir vorstellen, den Chor zu leiten? Und ich habe erst mal gedacht, ich weiß es nicht, aber ich probiere es vielleicht doch. Und dann habe ich das probiert und dann habe ich festgestellt, dass es mir so viel Spaß gemacht habe. Und ja, da, so fing es an. Und ich dachte, das kam auch aus meiner Kindheit oder das habe ich vielleicht von meinem Vater bekommen, weil er ja auch Chorleiter war. Und auf einmal konnte ich halt nachvollziehen, wie Spaß das ihm gemacht hat. Und ja, deswegen habe ich von da an immer wieder geguckt, also wo kann ich noch als Chorleiterin tätig sein? Und es kamen auch immer wieder Anfragen von Chören, also die neue Chorleitung gesucht haben. Und ich habe das einfach probiert. Und so kam das, dass ich jetzt mehrere Chöre habe. Und
wie spannend, und dass sich da der Kreis, ja, dass sich da der Kreis schließt zur ja, Kindheit wieder.
Total.
Das ist so oft.
Total.
Das ist so, ja, spannend. Mhm.
Genau. Und irgendwann habe ich auch gedacht, also ich habe dann mein Klavierstudium schon abgeschlossen. Irgendwie konnte das nicht schon alles gewesen sein. Und ich habe immer, also ich hatte das Gefühl, ich möchte noch viel lernen, aber ich wusste noch nicht was. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, dass ich halt sehr gerne Chöre leite. Und irgendwann bin ich auf eine Seite gestoßen, wo ich herausgefunden habe, dass man Pop- und Jazz-Chorleitung in Dänemark studieren kann. Und, und da habe ich halt sofort gedacht, ja, das ist das, was ich suche. Und zwar die Chorleitung mit Improvisieren auch zu verbinden. Und das war für mich total spannend, weil das stand auch in der Beschreibung, dass es halt nicht die klassische Chorleitung ist, sondern dass man auch die Chorsänger motiviert, miteinander auch zu improvisieren. Und ja, ich habe dann sofort recherchiert und alles gemacht. Und dann habe ich mich beworben dort und dann wurde ich auch aufgenommen. Das war ein Fernstudium, also das heißt, ich konnte weiterhin in Hannover leben, aber alle 2 Monate nach Dänemark fahren. Und das war wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit in meinem Leben, weil also das hat man alles mit Englisch gemacht und ich konnte so viele Leute aus sehr vielen Ländern kennenlernen, also die auch dieses gleiche Studium gemacht haben, die dann halt alle 2 Monate nach Dänemark gereist sind. Das waren halt viele aus den Niederlanden oder aus Dänemark selber natürlich, aus Norwegen, also aus dem skandinavischen Raum. Und dieser Austausch, also das war so kostbar. Und wenn wir nicht in Dänemark sind, dann haben wir uns immer schon online getroffen. Also es gab Online-Kurse, wo wir dann halt Videos aus unseren, also von unseren Chören oder wo wie wir arbeiten mit unseren Chören so stellen mussten. Und dann haben wir halt Feedbacks von unseren Kollegen und von unseren Dozenten gekriegt. Das war richtig, richtig toll.
Und dieser digitale Austausch, das war dann aber wahrscheinlich alles trotzdem schon vor Corona, ne?
Das war schon vor Corona,
ja,
genau.
Ja, cool.
Ja, also die haben sich schon sehr lange damit beschäftigt.
Mhm.
Genau, und irgendwann kam halt der Zeitpunkt, wo ich auch meinen Abschluss machen musste. Und da dieses Studium auch sehr frei war, dann konnte ich mir ein Thema aussuchen, was mir auch am Herzen lag. Und das war halt wiederum die Beziehung zu meinem Herkunftsland. Und in dem Studium war das auch schon so, dass ich einmal im Jahr in den Urlaub geflogen bin nach Indonesien. Und dieses Chorleitungsstudium hat mich sehr motiviert, wieder Beziehungen zu meiner Herkunft aufzubauen, weil ich da so viel Inspiration gekriegt habe, so dass ich dachte, ja, ich musste das weitergeben, nicht nur an meine Chöre hier in Deutschland, sondern auch an die Chöre in Indonesien. Und so habe ich auch angefangen, dort Workshops zu geben. Und besonders, wie ich schon sagte, also dieses Improvisieren innerhalb der ChorsängerInnen, also war mir halt schon sehr wichtig, also dass die nicht nur nach Noten singen, sondern auch die Chance haben, diesen Raum zu spüren und ja, also das Zusammensingen miteinander, Genau, also so hat das angefangen, dass ich auch wieder dort mehr tätig war in Indonesien. Das war ja vorher noch nicht der Fall. Und dann
kleine Zwischenfrage bitte.
Ja.
Und das, diese Workshops in Indonesien für die Chöre und Improvisation, das war dann Schwerpunkt auch Jazz oder ist das spartenübergreifend, was du da vermittelst?
Also schon in Richtung Pop und Jazz, aber auch genreübergreifend. Also das heißt, also ich habe auch zum Beispiel mit einem Chor ein Konzert gemacht und das Thema war Religion. In Indonesien gibt es ja 6 anerkannte Religionen und zwischen den Religionen war das halt nicht immer friedlich, kann ich so sagen. Mhm. Und wir haben uns dann mit der Musik aus unterschiedlichen Religionen beschäftigt, also buddhistischen Mantren und auch Kirchenlieder, aber auch zum Beispiel Lieder aus dem Islam. Mhm. Und das ist ja nicht alles Jazz oder sind ja nicht alles Popstücke, aber ich habe herausgefunden, dass man mit Improvisieren diese Stücke auch sehr gut singen kann und dass das uns allen auch verbindet. Also egal, welche Musik man singt, oder ich sag mal so, egal, welche Religion man ausübt, die Wurzeln liegen immer in der Musik. Mhm. Also egal, welche Religion man hat, es gibt auch es gibt in jeder Religion immer Musik, die man halt sehr berührt. Also sei es Mantren oder Kirchenlieder. Und also Musik vereint quasi diese unterschiedlichen Religionen. Und das wollten wir auch zum Ausdruck bringen in diesem Konzert. Genau. Und dann mein Abschluss, ja. mein Studienabschluss. Da wir halt in diesem Studium viel über Improvisation gelernt haben, da wollte ich Gamelan-Musik mit Jazzgesang auch verbinden. Und Gamelan-Musik, also wenn man das spielt in Indonesien, dann hat das ja immer sein bestimmtes Schema. Also man kann nicht einfach so spielen. Also innerhalb einer Gruppe gibt es halt immer bestimmte Regeln. Mhm. Und ich wollte halt schauen, inwiefern es sich dann mit Jazzgesang oder mit Improvisation kombinieren lässt. Und so habe ich mich endlich mal mit der Gamelan-Musik viel mehr beschäftigt. Ich habe auch schon herausgefunden, dass es in Hannover eine Gamelan-Gruppe gibt oder gab. Und ich habe den Leiter angesprochen. Also der ist ein Deutscher, der kennt sich aber mit Gamelan-Musik sehr, sehr gut aus. Und das war für mich fast peinlich, also dass ich meine eigene Musik oder die Musik aus meinem Land von einem Deutschen irgendwie lernen musste. Ja, ich habe mich sehr danach gesehnt, jetzt also nach mehreren Jahren hier, also endlich mal wieder mit der Musik aus meiner Heimat zu beschäftigen.
Genau. Boah, das ist wirklich spannend. Also dann haben sich hier dann wirklich mehrere Kreise geschlossen für dich.
Ja.
Und ja, das finde ich wirklich interessant. Ich habe ganz kurz nur am Rande, ich habe längere Zeit in Japan gelebt und ich habe festgestellt, weil die Kultur sowas von anders ist und diese andere Kultur sich selbst ja nochmal anders definieren lässt. Ich habe immer wieder, wenn ich zurückschaue, das Gefühl, dass ich erst in Japan zur Europäerin geworden bin. Ich habe das vorher nicht begriffen, was mich da so geprägt hat und habe das dann dort erst angefangen zu begreifen. Ja, eigentlich hätte ich da noch eine ganze Menge Fragen zu, aber ich glaube, wir sollten vielleicht ein bisschen dem Ende entgegengeben. Agnes, ganz was anderes. Indonesien, Deutschland, das Essen ist anders, das Wetter ist anders, die Menschen sind anders. Trotzdem bist du jetzt schon viele, viele Jahre hier geblieben. Hast du 2 Zuhause in dir? Hast du 2 Heimaten in dir? Oder bist du immer zwischen den Kulturen?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich in Hannover auch meine zweite Heimat gefunden habe. Und hier habe ich Freundschaften geschlossen, also die mir auch total wichtig sind. Und die Menschen sind mir hier total wichtig und meine Arbeit sowieso. Und ich fühle mich in Hannover auch sehr wohl. Also das ist für mich eine ganz tolle Stadt mit der richtigen Größe. Und vor allem für meine Arbeit ist es ja wichtig, weil ich oft mehrmals am Tag an unterschiedlichen Orten hinfahre, um zu unterrichten oder zu spielen. Und da wären mir große Städte zu stressig, ehrlich gesagt. Also da hätte ich viel mehr Zeit gebraucht, um hin und her zu fahren. Und ja, in Hannover ist es perfekt, finde ich. Es ist immer so phasenweise. Also am Anfang war das ja alles neu für mich und das war so aufregend, mit dem Studium klarzukommen, also mit der neuen Sprache. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ja, ich habe das schon ziemlich weit geschafft und hier habe ich meine Kontakte aufgebaut und da kam es für mich nicht mehr in Frage, wieder nach Indonesien zurückzuziehen. Aber jetzt bin ich auch wieder in der Phase, auch dadurch, dass ich mehr mit Indonesien zu tun habe, dass mich die Heimat wieder ruft. Also ich fühle mich weiterhin sehr wohl hier, aber ich habe irgendwann den Wunsch verspürt, wieder dort etwas weitergeben zu können.
Ah, oh, spannend.
Das kann sich vielleicht wieder ändern, aber genau, also das ändert sich immer wieder mit der Zeit.
Aber es ist im Hinterkopf und es existiert der Plan, vielleicht dann wieder den Sprung nach Indonesien zu machen, ja?
Genau, also noch nicht so ganz konkret, aber
ja. Oh, das ist interessant. Ich hoffe, dass wir das verfolgen können. Halt uns auf dem Laufenden. Agnes, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt, ich weiß, wir haben ganz viel noch nicht angesprochen, gibt es irgendetwas, was du gerne jetzt unbedingt noch loswerden möchtest? Etwas, was du den Hörerinnen oder Hörern an die Hand geben möchtest?
Also, es ist so, dass ich habe dir ja erzählt, ich habe schon als Kind Musik gemacht und dann irgendwann auch hier studiert und dann auch ja im Musikbereich gearbeitet mit all ihren Facetten. Aber ich habe noch nie so ganz genau hinterfragt, also was ist der Sinn? Warum mache ich Musik? Das war für mich irgendwie immer so selbstverständlich. Ich muss schon sagen, das ist halt mir erst in diesem Jahr klar geworden, dass ich Musik mache, um Verbindungen herzustellen. Es ist so, dass mein Vater im Frühjahr verstorben ist. Ja, also das hat mich sehr umgehauen, sehr traurig gemacht. Also ich war wie in einem Loch, weil ich auch zu meinem Vater eine besondere Bindung hatte. Ich habe mich halt viele Wochen und Monate damit beschäftigt, wie ich diese Trauer bewältigen sollte. Und in Hannover kenne ich eine Freundin, eine gute Freundin, sie ist eine Indonesierin auch, also sie kommt aus Bali und sie bietet Ahnenrituale an. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, also lass uns das machen für meinen Vater. Und dann war ich bei ihr. Wir haben halt damit angefangen, also Gebete aufzusprechen. Und dann hat sie irgendwann angefangen, mit ihrem Mann zu trommeln, um die Seele zu rufen. Dann hat sie gesagt, ja, Agnes, du kannst jetzt auch gerne was singen, weil die verstorbenen Seelen, also die kommen schneller, wenn sie Gesang oder wenn sie Gesang hören oder wenn sie Musik hören oder Tanz, was auch immer. Und das hat mich irgendwie sehr, sehr berührt. Also ich habe dann auch noch ein Lied gesungen, was mein Vater sehr gerne gehört hat. Aber dieser Satz, mit Musik oder mit Gesang können wir uns am schnellsten oder am leichtesten verbinden mit den verstorbenen Seelen. Und das war für mich halt der Punkt, den ich auch weitergeben möchte. Und seitdem habe ich gedacht, ja, das ist der Sinn, warum ich Musik mache. Also ich möchte verbinden, egal was, also nicht nur uns mit den verstorbenen Seelen oder uns mit der Unendlichkeit, aber ich möchte halt Herz und Verstand verbinden.
Danke, dass du das mit uns teilst. Das geht tief und das kann auf dieser Ebene, die du ansprichst, Herz, kann das, glaube ich, jeder sehr, sehr gut verstehen. Vielleicht ist das sogar der Kern von Musik. Ich weiß es nicht, aber dass du dir dessen bewusst geworden bist und das mit uns teilst, vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Ich habe wirklich viel gelernt heute, Agnes. Und es war ganz spannend. Und ich hätte tatsächlich noch einige Fragen, auch wie du Corona überlebt hast, wie es dir da erging für die nächste Zeit. Ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute. Wir können heute nicht jedes Thema besprechen, aber ich habe ganz viel mitgenommen. Und es war für mich ganz spannend, in deine Welt einmal reinschauen zu können. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ich habe am Anfang, bei der Einleitung, habe ich angekündigt, dass ich am Ende noch etwas kurz sage zu unserer Sommersendung. Und zwar werden Nina und ich im Sommer eine kleine Pause machen. Aber damit trotzdem Atelier Talk erscheinen kann, brauchen wir oder haben wir uns überlegt, dass wir ganz gerne auf eure Wünsche und Fragen eingehen möchten und mit diesen Fragen eine Sendung gestalten, die wir vorher aufnehmen können. Das heißt, wir brauchen bitte eure Fragen. Und zwar erst einmal ist alles erlaubt. Wenn ihr Fragen habt an uns persönlich oder zum Atelier Talk oder Fragen zu Kunst und Kreativität, wir würden dann forschen und suchen und geben uns alle Mühe, eure Fragen zu beantworten. Ihr könnt uns schreiben über Instagram. Auf unserer Webseite sind wir atelier-talk.com. Auf Instagram sind wir Atelier Talk in eins durch. Und Agnes findet ihr im Web unter agneshapsari1durch.de, Agnes Hapsari. Und auch auf Instagram ist sie zu finden unter Agnes Hapsari. Wir freuen uns auf eure Fragen. Wir freuen uns auf eure Reaktionen. Und wenn ihr uns noch ein paar Sternchen schenken möchtet auf Apple Podcasts, dann hilft uns das unheimlich viel weiter. Vielen, vielen Dank dir, Agnes, für das Gespräch. Vielen, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Bleibt gesund, habt Spaß. Bis nächste Woche. Tschüss.